In Freiburg laufen derzeit mehrere Ermittlungsverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte. Anlass dafür ist die Demonstration gegen die AfD-Kundgebung im Oktober 2018. Und am Freitag wurde beispielsweise einer der TeilnehmerInnen der Demo verurteilt, und zwar zu 90 Tagessätzen, weil er mit dem Rücken gegen die Polizeikette gedrückt hat, die den Weg freiräumen wollte für die AfD-Kundgebung. Am Telefon ist jetzt der Rechtsanwalt Ulrich von Klinkgräf, um den Paragraph 113 mit uns etwas genauer zu beleuchten. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Herr von Klinkgräf, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, das kommt meist im Rahmen von Demonstrationen oder Straßenblockaden vor. Jetzt am Freitag eben wurde ein Demonstrationsteilnehmer verurteilt, weil er gegen die Polizeikette gedrückt hat. Im Urteil hieß es dann, das sei bereits die Gewalt, von der im Gesetz die Rede ist, mit der man gegen Vollstreckungsbeamte vorgehen muss. Deshalb vielleicht zunächst mal die Frage, wie wird denn der Paragraph 113 in der juristischen Praxis gehandhabt?
Ja, tatsächlich muss man feststellen, dass die Verwendung dieser Norm absolut inflationär ist. Ja, es wird nicht eine besonders hohe Intensität etwa eines Eingriffs gegen Polizeibeamte erfordert. Die Rechtsprechung sagt schon, ein kurzes Anspannen des Muskels, beispielsweise des Armmuskels, würde ausreichen, um in diesen Tatbestand der Widerstandsnorm zu fallen. Das heißt also, der Gewaltbegriff, der hier in Paragraph 113 genannt ist, der ist sehr, sehr niedrig, und das führt eben dazu, dass diese Norm auf eine Vielzahl von, ich sag mal, alltäglichen Geschehen auch angewandt wird.
Der Strafrahmen, von dem am Freitag die Rede war, das waren 90 Tagessätze. Wie lässt sich das denn einordnen? Ab wann muss man mit 90 Tagessätzen rechnen? Ab welcher Handlung beispielsweise, aber auch mit einer Haftstrafe, die ja laut Gesetz auch möglich ist?
Also ganz grundsätzlich sagt diese Grundnorm des Widerstandes gegen Polizeibeamte, dass ein Strafrahmen von Geldstrafe bis Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren davor gesetzt ist, vorgesehen ist. Das ist heraufgesetzt worden in den letzten Jahren. Ich sag mal, wenn es um einen, in Anführungszeichen, normalen Fall geht, ohne dass es zu Verletzungen etwa bei Beamten gekommen ist, ohne dass ein sogenannter tätlicher Angriff vorliegt, über den wir sicher gleich noch sprechen werden, oder ein besonders schwerer Fall des Widerstands vorliegt, ist es üblicherweise so, dass dieser mit einer Geldstrafe geahndet wird und nicht etwa mit einer Freiheitsstrafe. Es kann aber eben insbesondere, wenn die Betroffenen vorbelastet sind, schon Vorstrafen haben oder ähnliches, kann es in Einzelfällen auch zu Freiheitsstrafen kommen.
Sie haben jetzt den tätlichen Angriff schon genannt. Das geht ja zurück auf eine Änderung des Gesetzes im Jahr 2017. Was genau wurde denn geändert und wie wirkt sich diese Änderung auf die juristische Praxis aus?
Also diese Änderung ist tatsächlich eine massive Veränderung, die sich ganz erheblich auswirkt. Der tätliche Angriff ist jetzt rausgenommen worden aus diesem Widerstandsparagraphen, als eigenständige Norm gewertet worden, und sagt, dass bei jeder aktiven Handlung gegen eine polizeiliche Diensthandlung ein tätlicher Angriff vorliegen muss. Das ist unterhalb der Schwelle einer Körperverletzung oder einer versuchten Körperverletzung. So reicht etwa schon bereits ein Schubsen eines Polizeibeamten dazu, um diesen Tatbestand eines tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte zu erfüllen. Und diese Norm nochmal verschärft, auch im Vergleich zu diesem normalen Widerstandsparagraphen, sieht dann eben eine Mindestfreiheitsstrafe von 3 Monaten und eine Strafe bis maximal 5 Jahren vor. Also tatsächlich wird da eine erhebliche Keule durch den Gesetzgeber eingefügt.
Inwiefern, ich sag mal, priorisiert das Gesetz denn dann solche tätlichen Handlungen gegen Vollstreckungsbeamte gegenüber Handlungen gegen NormalbürgerInnen?
Ja, das ist eine Sondernorm zum Schutz von Polizeibeamten, so muss man das sagen. Ein Verstoß nach meiner Auffassung gegen das Gleichbehandlungsprinzip, für das es überhaupt keine Rechtfertigung gibt. Ja? Wenn man sich das historisch anschaut, ist es eigentlich so gewesen, dass dieser Widerstandsparagraf, der 1970 eingefügt worden ist, in das Strafgesetzbuch erstmals für die Beschuldigten und später dann Angeklagten eine Art von Privilegierung dargestellt hat, dass man gesagt hat, naja, da steht ein einzelner Bürger vielleicht auch in einer besonderen besonderen Erregungssituation der Staatsgewalt gegenüber. Und da sagte man, das sieht man etwa weniger gravierend an, etwa als eine Nötigung. Das heißt, von den Rechtsfolgen her wurde das als geringfügiger angesehen. Und so jetzt aber peu à peu über eine Gesetzesverschärfung schon im Jahre 2011 ist nunmehr mit diesem tätlichen Angriff und weiteren Veränderungen in diesem Widerstandsparagraphen dann eben eine erhebliche Verschärfung gemacht. Man meint hier dem Druck insbesondere von den Polizeigewerkschaften, die ja seit langer Zeit immer wieder hier derartige Forderungen bringen, und von Law and Order Politikern dem nachgehen zu müssen und dann eben so eine Sonderschutznorm für Polizeibeamte einfügen zu müssen, nicht zu rechtfertigen nach meiner Auffassung.
Gibt es denn generell in der Rechtsprechung, in der juristischen Praxis eine Änderung im Verlauf der Jahre? Wird der Paragraph mittlerweile anders angewandt, vielleicht strikter oder auch weniger strikt?
Man muss sehen, dass es hier auch in Berlin, wo ich etwa den Überblick habe, zu einer deutlichen Veränderung gekommen ist, dass hier tatsächlich auch Geschehnisse, die wir normalerweise als Bagatellgeschehnisse, als teilweise unterhalb jeder strafrechtlichen Relevanz ansehen würden, hier plötzlich mit Freiheitsstrafen geahndet werden. Ja, wenn etwa das Unterhaken, die gemeinsame Blockade von mehreren Personen plötzlich als gemeinsamer Widerstand gewertet wird, mit einer Mindestfreiheitsstrafe, auch das ist neu, von 6 Monaten Freiheitsstrafe geahndet wird nach § 113 Absatz 2, dann ist das eine gänzlich neue Qualität, mit der wir es zu tun haben, die nach unserer Auffassung, also nach Auffassung von Strafverteidigern, auch des Deutschen Anwaltsvereins und Ähnliches, extrem kritikwürdig ist. Man muss insbesondere das auch so ansehen, dass es eine Einschränkung des Versammlungsrechts ist. Wenn jeder und jede, der und die auf eine Demonstration geht, weiß, wie schnell das geht, dass man in den Bereich polizeilicher Maßnahmen gerät, wie schnell das auch geht, dass man dann kriminalisiert wird über einfachste Handlungen unterster Schublade, wenn man auch weiß, wie schnell Polizeibeamte dabei sind, jemand zu belasten mit dem Vorwurf einer Widerstandshandlung, dann ist das geeignet, Leute überhaupt von ihrem Grundrecht auf Teilnahme an Demonstrationen abzuhalten.
Vielleicht zum Abschluss noch ein etwas größerer Überblick. Gesetze werden ja nicht einfach nur in der Reihenfolge aufgeschrieben, in der sie dem Gesetzgeber einfallen. Welche Rolle spielt denn der Paragraph 113 im Strafgesetzbuch? In welcher Logik sozusagen funktioniert er mit dem Rest des Strafgesetzbuchs?
Naja, das ist natürlich so, ich sag mal, die zentrale Norm, wenn es um Demonstrationsdelikte geht. Vielleicht zusammen mit dem Landfriedensbruchsparagraf ist eingefügt eben in den Abschnitt der Staatsschutzdelikte auch, in dem 6. Abschnitt des Strafgesetzbuches, und hat da insbesondere von der praktischen Anwendung her, von der Praxis Alltagsrelevanz den allerhöchsten Anteil. Ja, es gibt hier praktisch keine Demonstration in Berlin, wo es nicht nachher Verfahren auch wegen Widerstandes gegen Polizeibeamte gibt. Eine Norm, die in inflationärer Art und Weise hier gegen Demonstrationsteilnehmer angewandt wird, noch viel mehr etwa als Körperverletzungsdelikte oder Ähnliches.
Vielen Dank an Ulrich von Klinggreff, Rechtsanwalt und Mitglied des Republikanischen Anwaltvereins, dafür, dass Sie uns heute Morgen einen kurzen Überblick über den Paragraphen 113 gegeben haben.
Sehr gerne. Dankeschön.